Liebe Gemeinde, Jesus ist wieder in Jerusalem. Hosianna rufen die Menschen, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Andere fragen, wer ist denn das? Jesus ist wieder in Jerusalem und schon werden Fragen gestellt. Fragen wie, wer gibt dir das Recht, die Verkäufer aus dem Tempel zu vertreiben? Welche Vollmacht hast du und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Mit welcher Befugnis heilst du Kranke hier im Tempel? Ja, dort im Zentrum Israels, da stehen die fragenden Menschen. Es sind die Vertreter der hohen priesterlichen Familien und die Jerusalemer Aristokraten, sozusagen die höchsten Repräsentanten des Tempels und des Volkes. Und beim Evangelisten Matthäus, da begegnen wir immer wieder dieser Gesprächsgruppe. Es sind Männer, die in der Stadt etwas zu sagen haben und die auch keine Unruhe brauchen können. Sie sind berechtigt, die Frage nach der Vollmacht Jesu zu stellen. Und es sind dann auch sehr intensive Gespräche, die Jesus mit diesen Männern führt. Und es sind interessante Gegenfragen, die Jesus stellt. Er fragt, wer gab Johannes dem Täufer die Autorität für die Taufe? Stammt sie von Gott oder ist sie menschlich? Die hohen Priester und die Ältesten, die kommen bei so einer Frage Jesu in Verlegenheit. Denn es ist nicht so, dass sie die richtige Antwort nicht geben könnten, aber sie wissen, dass dann die Frage Jesu beantwortet ist. Denn die Vollmacht und die Befugnis, das Reich Gottes zu verkünden, kommen von Gott. Und sie wissen, dass die Taufe durch Johannes und die Heilungen und Reden Jesu durch Gottes Auftrag geschieht. Aber dennoch, sie antworten wieder besseren Wissens, wir wissen es nicht. Jesus gibt ihnen auch keine Antwort auf seine Frage. Er erzählt ihnen stattdessen lieber eine Familiengeschichte. Und ich lese jetzt aus Matthäus 21 ab Vers 28. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, nein, ich will nicht. Danach reute es ihn aber und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Ja, liebe Gemeinde, was meinen Sie? Wer hat den Willen des Vaters getan? Die Gesprächsrunde dort im Tempel, es sind immer noch die Ältesten und die hohen Priester, wird einbezogen in die Auseinandersetzung der Familie. Stellung sollen sie beziehen, den Konflikt des Vaters mit seinen Söhnen beurteilen. Und ja, wer kennt nicht solche Konflikte in der Familie? Das ist daher nicht nur für die Gesprächspartner im Tempel sehr realitätsnah. Bis heute werden solche Konflikte in den Familien ausgetragen. Die Verteidigung der eigenen Freiheit gegen Forderungen, die nicht eingehalten werden wollen, oder manchmal auch nicht eingehalten werden können. Aber schauen wir uns die Geschichte genauer an. Da lebt ein Vater mit seinen beiden Söhnen auf einem Hof, einem Weingut zusammen. Die anfallende Arbeit wird geteilt, der Vater teilt die Arbeit ein und schickt zuerst den einen Sohn in den Weinberg und der verweigert die Arbeit mit knappen, unhöflichen Worten. Aber dann geschieht etwas Sonderbares. Der Sohn besinnt sich eines Besseren und geht doch in den Weinberg zur Arbeit. Und der andere Sohn wird auch in den Weinberg geschickt. Er reagiert freundlich. Mit zuvorkommenden Worten nimmt er den Auftrag zur Arbeit an. Doch es bleiben nur schöne Worte. In den Weinberg geht er nicht. Wer hat den Willen des Vaters getan? Und welcher von beiden tut, was ihm aufgetragen worden ist? Der Neinsager oder der Ja-Sager? Ich finde eine interessante Frage, die Jesus da stellt, denn er fragt nicht, wer hat richtig gehandelt? Da hätte es keine Diskussion gegeben, beide Söhne handeln nicht richtig. Nein, Jesus fragt, wer hat den Willen des Vaters getan? Das kann doch nur der erste Sohn sein. Er ist derjenige, der den Auftrag ausführt und entsprechend antworten die Gefragten auch der Erste. Damit scheint die Frage und das Streitgespräch beendet zu sein. Aber hören wir weiter, was Jesus darauf sagt. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, sodass ihr ihm dann auch geglaubt hättet. Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher ins Himmelreich als ihr. Ja, ein höchst schockierender Satz, der noch unterstützt wird durch das Wahrlich am Anfang. Im Griechischen steht hier Amen. Es ist wahr. So ist es, was ich jetzt sage. Wir wissen, Zöllner und Dirnen sind zwei Gruppen von Menschen, die am unteren Rande des damaligen religiösen und ethischen Wertesystems standen. Menschen, die religiös wie moralisch disqualifiziert waren. Und diesen Menschen hat sich Jesus ganz besonders zugewandt. Viele biblische Geschichten, wir wissen das, erzählen davon, wie diese Menschen Jesus zuhörten und für ihr Leben in Anspruch nahmen, was ihnen Jesus sagte. Und diese Menschen kommen eher ins Reich Gottes. Sie werden den Führern auf dem Weg, den Führern Israels auf dem Weg zum Gottesreich voraus sein. Sie kommen eher. Das heißt auch, sie werden vorausgehen, sie werden voraus sein, sie werden weiter sein. Aber was geschieht hier in diesem Streitgespräch zwischen Jesus und der Oberschicht? Es ist nichts weniger, als dass die Rangordnung umgedreht wird. Menschen, die anscheinend ganz weit weg sind von Gott, sind doch plötzlich ganz nah bei Gott. Dort am Jordan haben sie Johannes gehört, der vom Reich Gottes predigte. In Dörfern und Städten haben Menschen die Worte Jesu gehört und ihn erlebt. Und sie haben diese Worte für sich ernst genommen und Buße getan, so wie es Johannes gesagt hatte. Liebe Gemeinde, ich glaube nicht, dass in dieser Geschichte Jesus Menschen in ein festes Schema einordnen will. Es geht ihm sicherlich auch nicht darum, die Zöllner und Dirnen als leuchtendes Beispiel darzustellen. Ich denke vielmehr, mit dieser Geschichte zeigt uns Jesus Wege auf. Er öffnet Möglichkeiten, er öffnet und fördert Einsichten. Denn wir Menschen sind nicht verloren und ohne Hoffnung. Wir sind nicht abgeschrieben, auch wenn wir einmal Nein sagen. Einmal Nein sagen zu Gott. Denn Gott schreibt uns nicht ab, er bietet seine Liebe an. Und diese Liebe kann Menschen verändern. Und noch ein weiteres. Unsere Beurteilung über Glauben oder Nichtglauben, unsere menschlichen Beurteilungen, ob fromm oder nicht fromm, die gelten nicht. Und nicht die Lippenbekenntnisse sind entscheidend, sondern das, was ich tue. Der zweite Sohn in unserer Familiengeschichte verhält sich eben nicht so. Er bejaht wortreich die Bitte des Vaters, aber er tut nichts. Aber Hoffnung und Ermunterung leuchten in dieser Geschichte auf für Menschen, die sich auf Jesus angewiesen wissen. Es ist aber auch eine kritische Geschichte für die Menschen, die sich Gott gegenüber verselbstständigen und in ihren frommen Selbsteinschätzungen nicht mehr in der Lage sind zu hören. Was meint ihr? Diese Frage hören wir heute. Das Matthäus-Evangelium nimmt uns mitten hinein in das Gespräch dort im Tempel. Und auch wir können uns nicht entziehen und sollen uns diese Frage stellen. Wir sollen uns dieser Frage stellen. Es geht um uns. Es geht um mich als Person. Was meine ich zu dieser Geschichte? Und ich erinnere an den Wochenspruch für die heutige Woche, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich persönlich lerne von dieser heutigen Geschichte und dem Wochenspruch, unser Glaube will uns schützen vor allzu hohen Ansprüchen an die eigene Person. Unser Glaube will uns schützen vor Beurteilungen anderen gegenüber. Unser Glaube will uns schützen vor einer Moral, der ich selbst nicht gerecht werden kann. Wir brauchen das Wort, das Gespräch und die Ermutigung, damit wir uns über den rechten Weg verständigen. Wir sind zu diesem Glauben eingeladen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.